Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die AfD hat auf ihrem Bundesparteitag in Erfurt ihre beiden Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla bestätigt. In ihren Reden betonten die beiden Politiker den Machtanspruch der Partei. Die AfD konnte zuletzt in vielen Umfragen dazu gewinnen. Am Rande der Veranstaltung protestierten Zehntausende Menschen. Beim Parteitag selbst zeigten die Delegierten große Geschlossenheit.
Das bisherige Duo Alice Weidel und Tino Chrupalla führt auch weiter die AfD an der Spitze. Im Saal tosender Applaus und Jubel beim Ergebnis für Alice Weidel. 81% und damit leicht besser als vor 2 Jahren.
Läuft doch!
Ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla hat im Wahlgang zuvor mit 70% abgeschnitten. Ein möglicher Grund: In der Verwandtenaffäre hatten Abgeordnete Angehörige in ihren Büros beschäftigt. Chrupalla hatte daran öffentlich Kritik geübt.
Als Parteichef muss man natürlich auch intern mal vielleicht Dinge ansprechen, die nicht jedem gefallen. Das ist ganz normal. Damit habe ich auch gerechnet. Und von daher bin ich mit diesen 2/3 wirklich sehr zufrieden. Noch dazu als Ostdeutscher. Ich meine, wie viele ostdeutsche Parteivorsitzende gibt es denn noch in diesem Land? Also da muss man natürlich mehr strampeln, mehr kämpfen. Ich bin wirklich damit sehr zufrieden.
Auf ihrem Parteitag gibt sich die AfD demonstrativ geschlossen. Keine Diskussion über die generelle Zukunft einer Doppelspitze. Auch inhaltlichen Streit will man raushalten, so kurz vor den Landtagswahlen.
Das Jahr 2026 ist das Superwahljahr für die Alternative für Deutschland. Wir werden die ersten Meilensteine setzen. In Sachsen-Anhalt mit Ulrich Siegmund, in Mecklenburg-Vorpommern mit Leif-Erik Kolm und mit Christine Brinker in Berlin.
Den Kurs der Partei mitgestalten will auch der Gastgeber in Erfurt, der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke.
Die Deutschen müssen zu sich selber kommen. Die Deutschen müssen sich mit sich selbst befreunden. Die Deutschen müssen ihre beschädigte Identität heilen. Erst dann wird es möglich sein, dieses Land zu reformieren und in eine gute Zukunft zu führen.
Höckes wohl engster Vertrauter Stefan Möller rückt als Stellvertreter in den Bundesvorstand auf. Mit dem besten Ergebnis aller 3 Stellvertreter. Trotz einiger Kampfkandidaturen aus Sicht der AfD-Führung lief der erste Tag dieses Parteitages nach Plan.
Und Markus Preis ist für uns in Erfurt. Welches Signal will die AfD mit diesem Parteitag aussenden?
Ja, man konnte heute hier in Erfurt vor allem eins beobachten, eine unglaublich selbstbewusste und regelrecht siegessichere Partei. Erfolge in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, die sind hier bei vielen schon ganz selbstverständlich eingepreist. Man spricht schon von der nächsten Bundestagswahl. Tino Chrupalla hat gestern gesagt, das sei hier, Zitat, ein Harmoniekongress. Und deshalb gibt es auch keine kontroversen internen Debatten. Thüringens Landeschef Höcke zum Beispiel, der wollte ja eigentlich dafür sorgen, dass womöglich künftig auch frühere Mitglieder der rechtsextremen NPD in die AfD eintreten können. Aber auf so eine Diskussion, so ein heißes Eisen, da hatte die Partei keine Lust und hat das Thema um ein Jahr vertagt.
Das Wahlergebnis von Alice Weidel, das war ja nun deutlich besser als das von Tino Chrupalla. Was sagt das über das Machtgefüge innerhalb der Partei aus?
Ich habe Tino Chrupalla heute selbst gefragt. Gar nichts, findet er, sagt das über das Machtgefüge. Aber das war natürlich trotzdem schon auffällig. Nur ein paar Sekunden Beifall für ihn. Große Glückwunschszenen dann bei Alice Weidel. Sie ist jetzt klar die Nummer 1 in dieser Doppelspitze der AfD. Und apropos Doppelspitze, die würden viele in der AfD ja ohnehin gern abschaffen. Sie fänden es besser, statt 2 Vorsitzende lieber eine Vorsitzende plus einen jüngeren Generalsekretär. Aber diesen Schritt wollte die Partei heute nicht gehen. Stichwort Harmoniekongress. Wenn es allerdings mal soweit wäre, dann hat Chrupalla heute sicher einen deutlichen Wink bekommen, wer dann gehen muss.
Es gab aber auch viele Proteste gegen den Parteitag. Wie geht die AfD denn damit um?
Ja, ganz praktisch, indem sie heute den Wecker sehr früh gestellt hat und die Delegierten früh aufgestanden sind, um schon vor den Protestierenden hier zu sein. Also für den Ablauf des Parteitags haben die Proteste kaum Auswirkungen gehabt. Und viele in der AfD hier sagen, politisch würden ihnen die Demos und die Bilder von der belagerten Stadt sogar nutzen. Sie versuchen jetzt überall herauszustellen, dass die AfD benachteiligt würde und in ihren Rechten eingeschränkt.
Markus Preis, vielen Dank nach Erfurt. Und damit kommen wir noch mal zu den heutigen Protesten am Rande des Parteitags. Etwa 31.000 Teilnehmer waren es nach Angaben der Polizei. Von 50.000 Menschen sprachen die Veranstalter. Die Proteste verliefen laut Polizei weitgehend friedlich. Es habe jedoch auch Übergriffe gegeben. Auf den Ablauf des Parteitags, wir haben gerade gehört, hatten die Aktionen kaum Auswirkungen. Der konnte pünktlich beginnen, trotz mehrerer Blockaden.
Die A71 bei Erfurt am Morgen. Aktivisten machen die Zufahrtsstraßen dicht. Die Anreise der AfD-Delegierten soll verhindert werden. An verschiedenen Punkten rund um die Stadt gibt es Straßenblockaden. Doch der Plan der Demonstranten geht nicht auf. Die Delegierten der AfD hatten sich bereits zuvor an Treffpunkten außerhalb der Stadt gesammelt und wurden dann in Bussen von der Polizei zum Parteitag begleitet.
Natürlich kann der AfD-Parteitag gerade stattfinden, aber nur, weil sich die AfD in dem Messehotel verschanzt und in Nacht- und Nebelaktionen 2 Uhr nachts von der Polizei zu der Messe geschleust werden.
Tausende Einsatzkräfte aus ganz Deutschland sind in Erfurt vor Ort. Es kommt zu vereinzelten Auseinandersetzungen. Ein Reporterteam des rechten Portals Apollo News wurde von Demonstranten attackiert und verletzt.
Das Polizeikonzept war darauf ausgerichtet, beide Versammlungen, sowohl den Parteitag als auch die Gegendemonstrationen stattfinden zu lassen und möglichst friedlich. Und das Signal, was hier von Erfurt ausgeht, ist positiv.
In der ganzen Stadt fanden heute Protestveranstaltungen statt. Laut Polizei haben sich mehr als 30.000 Menschen beteiligt. Dennis Baum ist dafür extra aus New York angereist. Er stammt aus einer jüdischen Familie, ist ein Erbe der Traditionsmarke Simson. Mit den Mopeds hatte die AfD immer wieder Wahlkampf gemacht. Baum wehrt sich dagegen. Zu sehen, wie die AfD so stark nach rechts schwenkt und faktisch die schlimme Geschichte der 30er Jahre wiederholt, ist ein Schock. Und deshalb ist dieser große Protest hier wundervoll. Die befürchteten Krawalle sind bis zur Stunde ausgeblieben. Viele Demonstranten sind laut Polizei bereits abgereist.
Und fragen wir nach bei unserem Reporter in Erfurt bei Dan Hirschfeld. Wie ist denn die Lage jetzt im Moment?
Die Lage ist nach wie vor ruhig. Ich habe gerade mit dem Polizeipressesprecher noch mal reden können. Der sagte, man erwartet auch keine Ausschreitungen oder kein Gewaltpotenzial, kein Konfliktpotenzial mehr für den Abend. Es gibt in Erfurt noch diverse Veranstaltungen, ein paar Lesungen, kleinere Konzerte. Hier hinter mir ist gerade eine große Bühne abgebaut worden oder wird abgebaut. Dort hat bis vor kurzem noch ein Programm stattgefunden mit ganz vielen Musikern. Das beruhigt sich jetzt alles. Da wird auch nichts Großartiges mehr erwartet. Insofern ist das, was die Polizei gesagt hat, nämlich es ist deutlich ruhiger gewesen als erwartet, auch für den Abend so zu erwarten. Da wird nichts mehr passieren.
Dankeschön für diese Eindrücke, Dan Hirschfeld in Erfurt. Tor nach Europa, so heißt dieses Denkmal, das Papst Leo XIV. Auf der italienischen Insel Lampedusa besucht hat. Es erinnert an zehntausende Menschen, gestorben beim Versuch, aus Nordafrika über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Für viele Geflüchtete ist Lampedusa die erste Station. Vor 2 Wochen hatte die EU ihre Einreise- und Asylregeln noch einmal verschärft. Der Papst warb heute für mehr Schutz und Solidarität.
Mit seinem Besuch an diesem symbolträchtigen Ort setzt Papst Leo ein Zeichen. In Sichtweite zu einem italienischen Militärschiff, das vor der Küste der Insel ankert. Von hier aus wirbt der Papst um Mitgefühl für die Menschen, die die lebensgefährliche Flucht übers Mittelmeer wagen, und erinnert Europa an seine Verantwortung. Europa ist in der Lage, die Krise in diesem Bereich ganzheitlich anzugehen, indem es Nothilfe mit einem langfristigen strategischen Plan verbindet, der in der Lage ist, Migranten aufzunehmen, zu schützen, zu fördern und zu integrieren. Die Mittelmeerinsel Lampedusa war und ist der erste Anlaufpunkt für viele Migranten, die von afrikanischen Küsten aus starten. Doch auf dieser Route erreichen immer weniger Menschen den Kontinent. In diesem Jahr registrierte das italienische Innenministerium rund 14.000 Ankünfte. Im vergangenen Jahr waren es doppelt so viele zu diesem Zeitpunkt. Am Friedhof von Lampedusa liegen die begraben, die es nicht geschafft haben. Das UN-Flüchtlingshilfswerk spricht von mehr als 1.400 toten und vermissten Flüchtlingen im gesamten Mittelmeerraum, allein im ersten Halbjahr.
Leider ereignen sich diese Tragödien weiterhin regelmäßig. Es gibt immer noch viel zu viele Todesopfer. Ihre Zahl ist wirklich inakzeptabel und man muss zweifellos mehr dagegen tun. Papst Leo erinnerte heute am Friedhof an die Zahl und namenlosen Toten von Lampedusa.
Mehr als 4 Monate nach der Tötung des damaligen obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei haben in Teheran die Trauerfeierlichkeiten begonnen. Wegen des Irankriegs waren sie aufgeschoben worden. Der Sarg bleibt bis morgen Abend in der Hauptstadt aufgebahrt. Millionen Besucher werden erwartet. Khamenei war Ende Februar bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Anfang des Jahres hatte es Massendemonstrationen gegen das Regime unter Khamenei gegeben. Sie wurden brutal niedergeschlagen. Blau-weiß-rote Wasserfontänen heute in New York. Die Vereinigten Staaten feiern ihren Unabhängigkeitstag in diesem Jahr zum 250. Mal. Im ganzen Land sind zahlreiche Veranstaltungen geplant und das bei Temperaturen um die 40 Grad. Der Auftakt der Feierlichkeiten fand bereits gestern statt am Mount Rushmore in South Dakota.
Ein Feuerwerk über den Köpfen ehemaliger Präsidenten. Am Mount Rushmore, dem amerikanischen Nationaldenkmal, feiern die USA den Auftakt zum 250. Unabhängigkeitstag. Ein historischer Ort, den US-Präsident Donald Trump für den eigenen Wahlkampf nutzt. Es gibt jetzt ein Wiederaufleben der kommunistischen Bedrohung in unserem Land, auch durch Neuankömmlinge, die Vorstellungen vertreten, die unserer Lebensweise und unserem großen Erfolg völlig entgegenstehen. Die amerikanische Bevölkerung kommt im ganzen Land zusammen, um ihren wichtigsten Feiertag zu begehen. Wie hier in New York bestaunen sie spektakuläre Flugshows und den Einlauf historischer Marine- und Segelschiffe. Darunter das deutsche Ausbildungsschiff Gorch Fock. Auch in anderen Städten gedenken die Menschen der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, mit der sich die Kolonien von der britischen Krone lossagten. Der 4. Juli ist ein sehr wichtiger Tag. Er steht dafür, wer wir als Nation sind und symbolisiert die Befreiung von der Tyrannei, unter der wir standen. Es ist ein denkwürdiger Tag. Beeinträchtigt werden die Feierlichkeiten von einer massiven Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad an der Ostküste. In Washington wurde die traditionelle Parade kurzfristig abgesagt. Doch die Menschen lassen sich nicht davon abbringen, ihre Gründungsväter zu feiern. Wenn sie uns all die Freiheit geben konnten, kann ich ein paar Stunden in der Hitze aushalten. Ich liebe dieses Land, es ist das Beste der Welt. Viele Menschen wollen hier bis in den Abend ausharren. Dann wird wieder Donald Trump sprechen. Er hat eine lange Rede angekündigt, trotz der hohen Temperaturen.
Und damit zu Gudrun Engel in Washington. Mit der Unabhängigkeitserklärung begann ja vor 250 Jahren die Geschichte der modernen Demokratie. Wie steht's denn heute darum in den USA?
Ja, diese Unabhängigkeitserklärung von 1776 im Originallager, dem Nationalarchiv hinter mir, ist zu besichtigen, deswegen die langen Besucherschlangen. Als Gründervater Benjamin Franklin vor 250 Jahren gefragt wurde, haben wir denn nun eine Monarchie oder eine Republik, hat der gesagt, wir haben eine Republik, aber nur, wenn es uns gelingt, sie zu schützen. Das ist jetzt erfolgreich seit 250 Jahren geschehen. Heute ist die Demokratie in den Vereinigten Staaten aber durchaus unter Druck durch die amtierende Regierung, insbesondere durch den amtierenden Präsidenten, der immer wieder versucht, das Vertrauen und den Glauben in die demokratischen Institutionen und in das Wahlsystem zu untergraben, Zugang zu Wahlen zu beschränken und die eigene präsidiale Macht auszubauen. Es gibt tiefe politische Gräben hier im Land. Dennoch haben Gerichte bislang Entscheidungen immer positiv zur Stärkung der Demokratie entschieden. Föderale Strukturen, freie Medien und eine starke Zivilgesellschaft tragen dazu bei, dass demokratische Prozesse hier durchgeführt werden. Die Demokratie ist also auf eine harte Probe gestellt, aber bislang hält sie.
Dankeschön. Gudrun Engel in Washington. Noch müssen sich die Fans von Taylor Swift und Travis Kelce mit dem Verlobungsfoto begnügen. Denn obwohl sich die beiden gestern in New York das Ja-Wort gaben, ein Hochzeitsfoto wurde noch nicht veröffentlicht. Zu der Feier, gut abgeschirmt von der Öffentlichkeit im Madison Square Garden, waren Medienberichten zufolge rund 1000 Gäste geladen. Unter ihnen die Schauspieler Hugh Grant, Ethan Hawke und Jason Sudeikis. Vor der Halle versammelten sich zahlreiche Swifties, wie sich die Fans der Sängerin selber nennen, zum Teil extra angereist aus London oder Hongkong. Und damit zum Sport. Die Tour de France ist gestartet, anders als der Name nahelegt, aber in Spanien. Den Auftakt bildete ein Mannschaftszeitfahren durch die Straßen von Barcelona.
Der erste Etappensieger, ein alter Bekannter, Jonas Vingegaard, zweimal die Tour gewonnen, 2022 und 2023. Er ist der erste Mann in Gelb. Der Grand Départ in Barcelona bietet ein Mannschaftszeitfahren von 19,6 Kilometern und er kommt allein im Ziel an. Jonas Vingegaard, sein eigenes Team kann nicht mehr mithalten. Das deutsche Team Red Bull Bora Hansgrohe mit dem Vorjahresdritten Florian Lippowitz stark unterwegs. Lippowitz am Ende auf Rang 8. Vingegaards Konkurrent, der große Favorit Tadej Pogacar, wird Dritter. Vingegaard setzt damit ein erstes Zeichen und fährt die Etappe morgen im gelben Trikot.
Und hier nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 5. Juli.
Im Südwesten sorgt Hochdruckeinfluss für Sonnenschein. Sonst bescheren uns atlantische Tiefausläufer wechselhaftes, im Norden auch windiges Schauerwetter. Vom Norden und Osten bis in die Mitte ist es heute Nacht oft wolkenverhangen und regional nass, sonst klar oder nur locker bewölkt. Am Tag viele Wolken und nur gelegentlich Sonnenschein, dazu teilweise kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Im äußersten Südwesten und in Ostseenähe oft sonnig und weitgehend trocken. Heute Nacht an Niederrhein und Main nahe 20, im Allgäu nur um 10 Grad. An der See morgen um 20, im Markgräfler Land dagegen knapp über 30 Grad. Auch Montag viele Wolken und immer wieder nass, im Südwesten weiter sonnig und heiß. An dieser Wetteraufteilung ändert sich in den folgenden Tagen wenig.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr spricht Ingo Zamperoni mit dem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla über den Parteitag der AfD. Und wir zeigen Papst Leo XIV. Im Austausch mit Geflüchteten auf Lampedusa. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.